Herzlich willkommen beim Lifehack Jura Nummer 1 im neuen Jahr 2025. Diejenigen, die mich noch nicht kennen, denen stelle ich mich am Anfang vielleicht mal kurz vor. Mein Name ist Martin Fries, ich bin Professor für Zivilrecht und Legal Technology an der WSP Law School in Berlin, eine kleine, aber feine Hochschule in Berlin, die sich vor einigen Jahren gegründet hat, und wir unterrichten dort Jura aufs Staatsexamen. Und diejenigen von Ihnen, die vielleicht auch schon meinen Kanal jetzt vor dieser kleinen Einheit Lifehack angeschaut haben, sehen, dass ich vor allen Dingen dort Vorlesungen hochlade. Das mache ich auch weiterhin sehr gerne, insbesondere im Zivil- und Zivilprozessrecht. Zugleich frage ich mich meistens so am Ende eines Jahres und am Beginn des nächsten Jahres, was kannst du eigentlich noch anders machen? Was sind vielleicht neue Impulse, die du noch setzen kannst? Und ein Gedanke, der mir da gekommen ist zum neuen Jahr, war, dass ich vielleicht mal ein paar Schnipsel veröffentlichen könnte dazu, was rechts und links des Jurastudiums auch noch wichtig ist. Vielleicht auch ein bisschen etwas dazu, was die Perspektive sein könnte für jemanden, der heute Jura studiert und der sagt, ich möchte das ein oder andere noch wissen dazu, wie ich einen Praktikumsplatz finde, dazu, wie ich vielleicht an einem Lehrstuhl mitarbeiten kann, dazu, wie ich vielleicht nach dem ersten Examen weitermache, in welche Berufe ich reingehe, wie es aussieht mit der Promotion, oder das wäre dann das Thema der heutigen kleinen Einheit, wie es aussieht mit einem Masterstudium. Ganz ehrlich gesagt bin ich darauf aufmerksam geworden durch zwei unabhängig voneinander eingegangene Hinweise oder Tipps meiner Studierenden in Berlin, die mir gesagt haben, mach doch mal was zum Thema LLM. Das ist ja ein ganz klassischer Master, den deutsche Juristinnen und Juristen nach ihrem Studium irgendwann mal angehen. Ich habe das auch gemacht und ich habe gedacht, fangen wir einfach mal mit diesem Thema an. Das ist also nicht geordnet, was ich Ihnen da jetzt in dieser Einheit und in den nächsten Einheiten präsentieren möchte, sondern das geht gewissermaßen wild durcheinander, je nachdem, welche Tipps und Empfehlungen Sie mir geben, was ich vielleicht nacheinander in diesen Lifehacks behandeln könnte. Ich habe mich entschieden, das als Livestream zu machen. Das bedeutet, dass ich das, wie Sie jetzt gerade auch sehen, live möglichst mein Zieldatum am ersten Freitag im Monat um 12 Uhr Ihnen anzubieten. Allerdings bleibt das Video, das dabei dann gleichzeitig aufgezeichnet wird, auch nachher verfügbar. Ich werde anpeilen, das ungefähr einmal im Monat zu machen. Mancher von Ihnen mag vielleicht schon kennen mein Format Hashtag Fußnote. Da geht es eher um aktuelle Literatur, Rechtsprechung und Gesetzgebung. Hier bei den Lifehacks geht es tatsächlich eher um so ein bisschen freiere Themen rund ums Jurastudium, die einen beschäftigen. Am besten abonnieren Sie die Playlist, sodass Sie dann, wenn ich mal vielleicht einen anderen Termin wähle, weil der erste Freitag im Monat um 12 Uhr nicht geht, dann auch direkt wissen, wann der Alternativtermin geplant ist. Aber der Plan ist, das ungefähr einmal im Monat Ihnen anzubieten. Und wie gesagt, ich habe natürlich schon eine Reihe von Themen auf dem Zettel, aber ich bin auch offen für alle möglichen Hinweise und Empfehlungen. Sie können mir also gerne eine Mail schreiben an martin.fries@businessschool-berlin.de oder Sie können hier in den Chat was reinschreiben, wobei ich da gleich sagen muss, den Chat, damit Sie da sich auch privat äußern können, den würde ich nachher nicht online stellen, sondern Sie könnten dann klassisch unter das Video kommentieren. Also da bin ich ganz gespannt auf Ihre Anregungen, aber sonst gehen mir, denke ich, so schnell auch die eigenen Ideen nicht aus. Was sind die Fragen, die ich jetzt auf meinem Zettel für den heutigen Termin habe zum Thema LLM-Studium? Ich möchte Ihnen zunächst einmal was davon sagen, was ich glaube, was der Nutzen eines Master of Laws sein könnte. Ich möchte Ihnen etwas dazu sagen, wann ich glaube, könnte ein guter Zeitpunkt sein. Dann werde ich immer wieder gefragt, wie sieht es eigentlich aus mit der Auswahl der richtigen Law School? Welche ist da die beste oder welche ist für mich die beste? Dann kann ich ein bisschen was sagen dazu, welche Voraussetzungen man üblicherweise für eine Bewerbung mitbringen sollte und wie so ein Studium klassischerweise abläuft. Wenn Sie weitere Ideen haben, dann ist natürlich dieser Livestream in besonderer Weise auch geeignet dafür, dass Sie mir das in den Chat reinkommentieren. Solange der nicht voll läuft und solange wir eine kleine Gruppe sind, wird das wahrscheinlich auch nicht passieren. Glaube ich, habe ich auch die gute Möglichkeit, diesen Chat im Blick zu behalten und kann das dann gewissermaßen auch live beantworten. Das ist also der kleine Vorteil von denjenigen, die sich hier live reinhängen, anstatt das aufgezeichnete Video nachher zu sehen. Auch dann natürlich, wenn Sie das kommentieren, werde ich auch da natürlich auf die Kommentare antworten. Ja, damit haben Sie eine Vorschau darauf, was ich mit Ihnen jetzt so geplant habe in der nächsten vielleicht Viertelstunde oder 20 Minuten. Manchmal wird es dann vielleicht auch länger, je nachdem, welche Fragen Sie noch reinwerfen. Und ich starte mal gleich mit dem Thema, was bringt das eigentlich, so eine LLM? Wir sind ja in Deutschland relativ eng bei der Planung der juristischen Ausbildung. Es ist sehr, sehr klar vorgegeben, was im Staatsexamen alles drin sein muss. Und außerhalb dessen gibt es ein paar schöne Blümchen, die man am Rande des Studiums pflücken kann, aber viel mehr gibt es dann auch nicht. Vor allen Dingen sind wir im Laufe des Studiums dann doch irgendwann sehr, sehr fokussiert darauf, irgendwie das Examen sehr, sehr gut abzuschneiden. Und wenn der Fokus so ist, kann man natürlich auch irgendwie verstehen, dass dann vielleicht im 7. Semester nicht mehr so der große Fokus auf Rechtsphilosophie ist, wie man sich das vielleicht eigentlich wünschen würde. Das bedeutet, wir kommen als Einheitsjuristin oder Einheitsjurist aus dem Staatsexamen raus. Und warum ist es dann sinnvoll, mal rauszugehen? Damit habe ich eigentlich diese Frage schon beantwortet. Ich glaube, ein großer Nutzen des LLMs ist zunächst einmal auszubrechen aus dem stark reglementierten deutschen Jurastudium und zu schauen, wie machen es eigentlich andere. Und das natürlich kann man inzwischen sogar in Deutschland machen. Darauf möchte ich jetzt diese Einheit nicht zuschneiden. Vielleicht mache ich dazu noch mal eine eigene deutsche LLMs. Ich sage das jetzt nur deswegen ganz kurz. Das hat sich so ein bisschen in den letzten Jahren herauskristallisiert, dass man auch berufsbegleitend einen kleinen Masterstudiengang noch ansetzen kann. Die erkennen Sie dann nachher, zum Beispiel wenn Sie als Anwälte tätig sind, als diejenigen, die nicht den Namen der Uni dazusetzen, in Anführungszeichen müssen. Wer einen ausländischen LLM hat, der muss die Law School von außen dazuschreiben. Die Deutschen tun das nicht und machen, müssen es tatsächlich auch nicht. Ich möchte mich jetzt mal aufs Ausland konzentrieren. Da ist dann der zweite große Wert aus meiner Sicht, außer dass ich aus dem eigenen Saft rauskomme, schon einfach darin zu sehen, dass ich ins Ausland gehe, dass ich in eine andere Kultur eintauche, dass ich natürlich auch in ein anderes Recht eintauche und damit vielleicht auch Ideen oder auch Festlegungen, mit denen ich vielleicht von Jugend oder Kindheit an aufgewachsen will, ein Stück weit in Frage gestellt werden. Ich lerne es einfach mal kennen, wie es woanders ist. Manche von Ihnen werden das schon erlebt haben, wenn Sie in der Schullaufbahn mal ein Jahr im Ausland verbracht haben, aber vielen wird es nicht so gehen. Mir zum Beispiel ging es nicht so. Ich habe die deutsche Schule von A bis Z so durchabsolviert, ohne im Ausland gewesen zu sein. Dann habe ich noch das deutsche Staatsexamen, die deutschen Staatsexamen dahinter gemacht und ich war gewissermaßen nie länger im Ausland gewesen. Also gerade wenn Sie so sind, wie mir das dann damals ging, dann hat man das, glaube ich, dringend nötig, sich auch mal selbst mit seiner Herkunft ein Stück weit, ich will nicht sagen, beiseite zu schieben. Sie sollen schon auch der oder die bleiben, die sie bisher sind, aber einfach ein bisschen Bereicherung aus dem Ausland aufzuschnappen. Damit verbunden ist natürlich eine sehr kluge Wahl jetzt der Law School. Sie können nicht an 13 Orten gleichzeitig LLM machen, dazu sage ich dann nachher noch etwas. Aber allein dieser kulturelle Blick über den Tellerrand, der scheint mir ein sehr, sehr wichtiger Aspekt des LLM zu sein. Wie sieht es aus mit dem rechtlichen Blick über den Tellerrand? Ist das auch nützlich, dass ich woanders auch mit Jura in Berührung komme? Ich glaube ja, wenngleich ich sagen würde, gar nicht so sehr. Für mich jedenfalls persönlich war das Kulturelle viel wichtiger. Das Rechtliche muss man sich überlegen. Es kann ja sein, dass ich zukünftig im Ausland auch juristisch tätig sein möchte, anwaltlich tätig sein möchte. Dann ist es natürlich sehr sinnvoll, dass ich dort in das entsprechende, in die entsprechende Rechtsbranche einmal eintauche und mir anschaue, wie läuft es eigentlich dort. Wenn ich schon mit großer Wahrscheinlichkeit jedenfalls absehen kann, dass ich eigentlich eher da bleiben möchte in meinem Leben, wo ich jetzt schon bin, und es nur ein kurzer Ausflug sein soll, ja, dann komme ich trotzdem natürlich noch mit einem anderen Rechtssystem in Berührung. Ich erlebe vielleicht mal das Common Law, wie es leibt und lebt, oder bin in einem ganz anderen Rechtskulturkreis unterwegs. Trotzdem denke ich mir, Sie werden von dem, was Sie dort an Jura-Eindrücken mitnehmen, vielleicht nicht eins zu eins alles wieder für die eigene Praxis dann später in Deutschland verwenden können. Also es muss aber aus meiner Sicht eben auch nicht die Hauptmotivation sein. Das führte für mich zum Beispiel auch dazu, dass ich bei der Wahl der Kurse, die ich beim LLM gemacht habe, eben auch nicht nur danach geschaut habe, wie kann ich jetzt das in meinem Beispiel war es das amerikanische Recht von A bis Z erfassen, sondern für mich waren das eher so Impulse, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist eine spannende Dozentin, das ist jemand, der die Inhalte gut rüberbringt, oder das ist ein Thema, von dem ich in Deutschland noch nie was gehört habe. In Amerika zum Beispiel war es das Thema Rechtsökonomik, das es inzwischen in Deutschland auch gibt, aber wo man natürlich dort, wo ich studiert habe, nochmal viel bessere, viel weitergehendere und innovativere Gedanken aufschnappen konnte. Das habe ich zum Beispiel sehr, sehr genutzt und das könnte damit, glaube ich, auch ein großer Nutzen eines LLM sein. Ich unterbreche mich und beantworte die eine Frage, die gerade in den Chat reinkommt. Ich habe es eingangs schon gesagt, ja, dieser Livestream wird auch nachher dauerhaft aufgezeichnet zur Verfügung stehen. Sie haben dann nur in der Aufzeichnung nicht die Möglichkeit, live mit mir gewissermaßen in Interaktion zu treten. Was bringt der LLM noch? Nun, mir hat er wahnsinnig viel mit Blick auf die Sprache gebracht. Ich wusste, mein Schulenglisch bringt mich nicht so weit. Ich hatte natürlich im Studium die Möglichkeit, Rechtsenglisch mal reinzuschauen, aber ich wusste, das bringt dich nicht dazu, ordentlich Englisch sprechen zu können. Und das ist vor allen Dingen dann der Fall, wenn ich halt mal ein Jahr im Ausland an einer bestimmten Stelle war. Das war für mich die maßgebliche Motivation. Und ich meine, wenn Sie auch da in der gleichen Situation sind, dass Ihnen das mit einer bestimmten Sprache noch nicht so leicht fällt oder dass Sie gerne Spanisch sprechen wollen könnten, aber bisher hat das halt einfach noch nicht so geklappt, dann glaube ich, sich da so gewissermaßen zwangsweise reinzusetzen für ein knappes Jahr, kann sehr, sehr nützlich sein. Für die deutsche, insbesondere anwaltliche Tätigkeit ist es dann auch nützlich, dass Sie das durch diese Bezeichnung LLM auch insbesondere den Großkanzleien demonstrieren können. Allein die Tatsache, dass Sie irgendwo im Ausland eine LLM gemacht haben, die zeigt schon, dass Sie wahrscheinlich in der Sprache einen guten Umgangston haben und dass Sie da sich mit einer Mandantin aus diesem ausländischen Staat wahrscheinlich gut unterhalten können und Sie gut beraten können. Das ist also etwas, wo ich auch sagen würde, Sprache für mich jedenfalls als ein ganz großes Hauptargument. Ja, und zum Schluss, das ist vielleicht so ein Pluspunkt dann noch auf dem Zettel, wie ist das mit den schönen Seiten des Lebens? Jura ist natürlich schön, aber darüber hinaus darf ich auch vielleicht mich für ein bestimmtes Land entscheiden, weil ich einfach meine, es ist ein schönes Land. Es ist nicht nur die Rechtskultur spannend, es sind nicht nur die Menschen spannend, sondern es hat einfach auch sehr, sehr schöne Ecken und ich kann da ein bisschen auch guten Urlaub machen. Auch das gebe ich zu. War für mich ein sehr, sehr großes Argument, allein schon deswegen, weil ich den LLM gemacht habe nach den beiden juristischen Staatsexamen. Ja, das heißt, ich hatte einen vieljährigen Weg von angestrengtem Lernen auch schon hinter mir und ich fand auch, es sei so ein bisschen an der Zeit, mich ein bisschen dafür zu belohnen, mal mit dem Jahr im Ausland so frei wie in diesem Moment nach den Staatsexamen. Da ist man wahrscheinlich nie mehr im Leben. Deswegen fand ich, ich sage gleich auch was dazu, ich habe das an der amerikanischen Westküste gemacht, dass es auch eine gute Zeit ist, um mal den Highway One rauf und runter zu fahren, um mal in Hawaii ein paar Tage zu verbringen und so weiter. Und ich würde auch sagen, es gibt natürlich andere, die auch aus ähnlichen Gründen vielleicht sagen, sie sind in Neuseeland unterwegs oder sie fahren nach Südafrika für diese Zeit. Ich fände es persönlich jedenfalls auch ein legitimes Argument zu sagen, ich mache das auch, weil es ein wunderschönes Land ist und weil ich auch ein bisschen reisen möchte. Nach meiner Erfahrung lässt der LLM diese Zeit auch und dann darf man sie, glaube ich, auch guten Gewissens nutzen. Das war der große erste Punkt, warum sollte man das machen? Und ich glaube, unten hinten raus kommt auf jeden Fall die starke Empfehlung, das sollten Sie ganz ernsthaft erwägen. Natürlich verbringen Sie sehr viel Zeit mit der juristischen Ausbildung und Sie können sich fragen, dieses eine Jahr, sollten Sie das noch oben drauf setzen? Aus meiner Sicht ein klares Ja, das sollte man unbedingt machen. Wenn man vorher vielleicht schon mal ein Jahr im Ausland war, in der Schule oder ein Semester im Ausland war, ist vielleicht insgesamt die Motivation nicht ganz so stark. Auch dann würde ich aber sagen, es wird andere Zeiten in Ihrem Leben geben, wo Sie Jahre sinnloser verlieren als im LLM. Das ist also sicherlich etwas, was ich, selbst dann, wenn Sie vorher schon im Ausland waren, da würde ich vielleicht nur in ein anderes Land reingehen, einfach um da auch nochmal den Horizont in mehrere Richtungen zu weiten. Ich unterbreche mich erneut und sage den beiden, die jetzt noch etwas rein kommentiert haben, gebe ich ihnen sofort eine Antwort dazu. Zu den nationalen LLMs gehe ich bei einer anderen Einheit ein. Das ist eine ganz andere Motivation als dieser Kultur- und Rechtskultur erweiternde LLM nach vielleicht den juristischen Staatsexamen. Ja, der deutsche LLM an verschiedenen Law Schools innerhalb von Deutschland, an vielen Universitäten, das ist eher so die berufsbildende, weiterbildende, fortbildende Komponente. Das möchte ich aus dieser Einheit heraushalten. Und nochmal an denjenigen, der eben schon gefragt hat, die Noten aus den Staatsexamen sind für die Bewerbung sehr, sehr wichtig, aber auch das ist nicht Thema dieser Einheit, aber beantworte ich an der Stelle gerne. So viel also von mir erstmal zum Thema, was bringt einem der LLM? Jetzt ist die nächste Frage, wann ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, um einen LLM zu machen? Nun, zunächst einmal gibt es mehrere mögliche Zeitpunkte. Ich habe noch von niemandem gehört, der das klassisch, der es vor dem ersten Examen gemacht hätte, würde aber inzwischen meinen, nachdem sich jetzt in Deutschland Bachelor of Laws durchsetzen, könnte man wahrscheinlich schon mit einem LLB in das Ausland gehen und dort diesen Master aufsetzen. Dann wären sie gewissermaßen noch vor dem deutschen Staatsexamen unterwegs. Ich würde das, sage ich Ihnen ganz offen, definitiv nicht machen. Ich würde es allenfalls dann erwägen, wenn Sie sagen würden, mit Jurastudium habe ich mich so schwer getan, dass es der Bachelor of Laws in Deutschland das Äußerste ist, was ich in Deutschland erreichen werde. Und in Deutschland komme ich sowieso nicht weiter. Die Staatsexamina sind für mich unrealistisch. Das mag es geben. Und wer sich in dieser Situation findet, nun, der mag sagen, dann hole ich mir den Master in Ausland, bevor ich ohne weiteren Abschluss neben dem Bachelor dastehe. Wenn Sie aber ein deutsches Staatsexamen oder zwei sogar in Erwägung ziehen, dazu kann ich auch nochmal eine eigene Einheit machen, was ich jedem von Ihnen dringend raten würde, weil das Examen einfach eine wahnsinnig harte Währung ist. Und auch das kann Gegenstand eines weiteren Lifehacks mal sein. Ich halte es auch für wahrscheinlich eines der objektivsten und gerechtesten Examen der Welt. Wenn das so ist, dann meine ich, sollten Sie nicht vorzeitig diesen Examenstrack verlassen, sondern Sie sollten, selbst wenn Sie jetzt in Deutschland vermehrt, so auch bei uns an der BSP Berlin, den Bachelor unterwegs holen können, sollten Sie weitermachen bis zum Staatsexamen. Und dann haben Sie erst nach dem ersten Staatsexamen zunächst mal zum ersten Mal die Gelegenheit, einen Master zu machen. Das hat einen Reiz, nämlich auch die ersten, weiß nicht, 4, 5, 6 Jahre bis zum Studium der juristischen Ausbildung sind schon lang genug. Und dieses Urlaubsargument, was ich eben gebracht habe, das zählt wahrscheinlich auch dann schon. Ja, dann fühlen Sie sich auch schon ausgepowert. Das Problem, wenn Sie das machen, ist, dass Sie sich über das Jahr, wo Sie im LLM sind, wahrscheinlich so ein bisschen aus dem deutschen Rechtssystem gedanklich entfremden. Sie kommen aus diesem Lernmodus raus, den Sie gerade so schön drin haben für das erste Examen. Und da müssen Sie, wenn Sie das zweite Examen nachher noch machen wollen, mühsam wieder hin zurückfinden. Deswegen meine Tendenz wäre, auch da nach dem ersten Examen noch weiter durchzuhalten bis zum zweiten Examen und erst dann den LLM anzuschließen. So habe ich das gemacht und ich konnte mich dann eben tatsächlich auch zurücklehnen. Ich weiß nicht, ob ich das noch im ersten Examen schon hätte tun können. Vielleicht hätte ich da doch noch ein bisschen Sorge rumgetragen, wie die Anspannung sein wird vor dem zweiten Examen. Und da würde ich würde nicht alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, wieder machen, aber das würde ich tatsächlich erneut machen, den LLM bis hinter das zweite Examen rausschieben. Manche mögen dann noch eine Promotion erwägen, ob man da den LLM davor oder dann danach macht. Das ist vielleicht eine Ansichtsfrage. Ich würde dazu nur sagen wollen, dass man sich nicht vornehmen sollte, mit der Promotion weit voranzukommen während des LLM. Man trifft einfach dort viele Leute aus ganz vielen verschiedenen Nationen und es ist gut, mit diesen Leuten auch den Austausch zu pflegen. Und wenn ich dann immer mittags um 2 raus muss aus der Law School, um noch 5 Stunden an meiner Doktorarbeit zu arbeiten. Das ist unrealistisch, das macht am Ende keiner und dieses schlechte Gewissen kann man sich dann ersparen und sollte wirklich Promotion auf der einen Seite und eine LLM, soweit es möglich ist, voneinander trennen. Soviel zum Zeitpunkt des LLM. Ich habe tatsächlich in meinem LLM auch Leute erlebt, die das dann später im Leben gemacht haben, die da schon mit mehreren Kindern angerückt sind. Alle Achtung vor denen, die es gemacht haben. Ich würde meinen, ich würde es nach dem zweiten Examen nicht mehr lange aufschieben, weil ich nicht weiß, ob es dann tatsächlich noch geht. Wenn Sie Familie gründen wollen, dann sind damit, so viel kann man glaube ich sagen, sehr, sehr viele Unwägbarkeiten verbunden und wenn Sie weit ins Ausland gehen, brauchen Sie irgendwie eine Berechenbarkeit. Deswegen an der Stelle dann tatsächlich schien mir auch der Zeitpunkt nach dem zweiten Staatsexamen derjenige, wo man es nicht weiter aufschieben sollte. Jetzt bekomme ich aus dem Chat die Frage, wie das ist, wenn man den Schwerpunktbereich gemacht hat, dass man sich dann noch nicht bereit fühlt, das Examen zu schreiben und dann vielleicht in dieser Situation ein Auslandssemester macht. Und wenn ich das dann tue, jetzt bin ich also gedanklich noch innerhalb des deutschen Jurastudiums, kann ich dann nicht, wenn ich schon im Ausland bin, nach meinem Schwerpunktbereich, aber vor dem ersten Examen, kann ich dann nicht dieses Auslandssemester vielleicht nochmal verdoppeln und direkt den Master mitnehmen. Ganz ehrlich, ich würde in dieser Situation nicht zum Auslandssemester raten. Denn wenn ich mich nach dem Schwerpunktbereich nicht fit fühle fürs Examen, ist das erstmal etwas, was jedem und jeder so geht. Gar keine Frage, weil man das Unirep wahrscheinlich noch nicht angegangen hat. Und dieses Gefühl wird sich aber im Ausland eher verstärken. Also ich sage, ich habe noch nicht voll den Plan, obwohl in einem Jahr schon mein Staatsexamen anstünde. Wenn ich jetzt ins Ausland gehe für 1 oder 2 Semester, habe ich mich schön abgelenkt, habe vielleicht auch ein LLM gesammelt, aber danach habe ich wirklich null Ahnung. Ich übertreibe jetzt etwas mehr vom deutschen Jura, dann kann ich fast schon von vorn beginnen. Also ich würde tatsächlich sagen, Jurastudium so weit wie möglich durchziehen, Ärgerlich ist, meine persönliche Meinung, dass der Schwerpunktbereich einen von dem klassischen Standard-Jura abbringt, also von BGB und StGB und die örechtlichen Gesetze, die sie eigentlich im Kernfach können müssen. Aber nur weil ich eine unschöne Ablenkung habe, die ich gerne abschaffen würde, was ich nicht kann, heißt es nicht, dass man dann gut tut daran, sich noch weitere Ablenkungen am Ende sogar noch in einem anderen Land anzulachen. Das würde ich definitiv nicht tun. So viel zum Zeitpunkt für den LLM. Wie sieht es aus mit der Auswahl der Law School? Für mich war es damals so, ich konnte schon kein Englisch. Ja? Hätte ich Englisch gekonnt, hätte ich mich wahrscheinlich für Spanisch interessiert. Ja? Aber da ich schon kein Englisch ordentlich sprechen konnte, war mir klar, irgendwie, du musst Englisch können. Und dann muss es auch englischsprachig sein. Dann, ja, über Neuseeland und Südafrika habe ich ehrlich gesagt nicht so nachgedacht. Wäre sicherlich auch möglich gewesen. Über England und USA habe ich nachgedacht. Auf mich wirkte damals, und das soll jetzt kein Werturteil sein, irgendwie England schon vom Räumlichen her eng und sehr, sehr konservativ und sehr, sehr traditionell. Meine ich gar nicht so kritisch, hat auch seinen Reiz. Und die USA wirkten auf mich sehr groß und weit und innovativ und spannend. Und natürlich auch nochmal ein anderer Kontinent. Ich war nie da gewesen vorher und das hieß für mich, es müssen die USA sein. Und dann, wissen Sie, innerhalb der USA gibt es natürlich auch Rankings. Die habe ich mir natürlich auch angeschaut. Es gibt zum Beispiel an der Ostküste den Kreis der sogenannten Ivy Leagues, also der Ivy League, also Law Schools, die in so einer besonderen Klasse von Universitäten sind und die deswegen besonders begehrt sind. Und an der Westküste gibt es auch noch eine Reihe von reizvollen, vor allen Dingen auch vom Wetter her, sehr, sehr ansprechenden Universitäten. Und es gibt natürlich in den Central States ebenso in jeder größeren Stadt eine Uni, an der Sie auch Jura studieren können. Aus der Mitte vielleicht nochmal genannt, ja, Penn Law, Pennsylvania und Duke Law School. Ich meine, das ist North Carolina, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Da sind auch gute Unis mitten im Land. Chicago natürlich, da gibt es ganz, ganz viele. Wie sollte ich eine Auswahl treffen zwischen denen? Nun, ganz beiseite schieben, gestehe ich, kann man das nicht, das Ranking, das es innerhalb der USA da so gibt. Können Sie mal rauf und runter googeln. Ich will da jetzt gar nicht Ihnen sagen, die und die ist die beste, ja. Dass irgendwie Yale und Harvard sehr, sehr weit vorne sind, das können Sie wahrscheinlich ahnen. Dann gibt es in New York noch die beiden großen, NYU und Columbia, die jeweils sehr, sehr große Studiengänge haben mit, ich meine, 400 Studierenden, LLM-Studierenden nur, während das zum Beispiel in Yale viel, viel kleiner ist, mit einem sehr handverlesenen kleinen Kreis, aber eben andere Unis sollten sich auch anschauen. Da muss man überlegen, in welche Ecke des Landes möchte ich. Ja? Wenn ich zum Beispiel stark ökonomisch denke, könnte Chicago etwas sein, was für mich ist. Wenn ich irgendwie stark auf Kleingruppe gepolt bin, ist wahrscheinlich Yale etwas, womit ich gut fahren würde. Aber ich sollte zugleich wissen, nicht für jede Law School, für die ich mich interessiere, werde ich hineinkommen. Gerade natürlich bei den höchst gerankten, die sind natürlich sehr, sehr umworben. Deswegen habe ich so ungefähr 10 Bewerbungen geschrieben und würde das auch tatsächlich jedem von Ihnen raten. Ich hatte Glück, die meisten von denen hatten Erfolg, ja, und dann hatte ich noch so eine gewisse Auswahl schon, aber nicht alle haben mich genommen und das wird Ihnen auch so gehen. Da aber lieber eine zu viel schreiben, als dass Sie nachher gewissermaßen keinen Plan B haben, wenn Plan A aus welchen Gründen auch immer nicht funktioniert hat. Für mich war es am Ende des Tages, als ich dann die Bewerbung losgeschickt hatte und auch einige Zusagen hatte, hatte ich vor allen Dingen noch die Entscheidung zwischen Ostküste und Westküste. Die habe ich eher aus dem Gefühl heraus getroffen. Ostküste ist sehr stark städtisch geprägt. Man sagt so eher noch mit hochgeschlossen und Krawatte, während an der Westküste ich dann selbst so erlebt habe, dass die Leute in Flipflops halt zur Law School kamen, sogar die Professoren da im T-Shirt standen. Das war für mich schon ein neues Lebensgefühl, aus dem alten, traditionellen, auch deutschen Jura-Kontext rauskommt, aber irgendwie, ich habe es gewagt und habe es niemals bereut. Und da darf man, glaube ich, auch sogar mal ein paar Tage verbringen, da sich das wirklich auch virtuell anzuschauen, wie diese Law Schools so ausgerichtet sind, was die Unterschiede sind. Ich kann sagen, für die Uni, wo ich war, das war im Silicon Valley, da habe ich sehr stark diesen Entrepreneurial, diesen Unternehmer-Spirit mitgenommen, was ich sehr toll fand bei uns. Wir waren nur 50 LLM-Studenten, das ist so kleine Gruppen gibt es fast nirgendwo sonst. Das war natürlich ein sehr familiärer Kreis. Man hat sich alle gegenseitig gekannt. Hat wahrscheinlich aber auch Vorteile, an den großen Unis in New York zu sein. Da kann man natürlich viel mehr Fächer wählen. Da hat man da die größere Auswahl. Man hat nicht Hawaii vor der Tür, man hat nicht mehr Highway One vor der Tür, aber man hat andere Sachen. Ja, man kann in New York natürlich jeden Abend ein tolles anderes Restaurant ausprobieren und da steppt natürlich auch der Bär. Und wenn es denn nicht die USA ist, nur weil das jetzt für mich so in der Auswahl eine große Rolle spielte, natürlich, alle anderen Herrenländer haben auch wunderbare Law Schools, da sind sie wirklich völlig frei, machen sie das, was ihnen sie am meisten reizt. Und vielleicht bei der Auswahl tut es auch nicht schlecht, wenn sie sich mal überlegen oder mal schauen, ob sie jemanden finden, der an dieser Law School schon war, der ihnen ganz ehrlich sagen kann, wie der es fand. Idealerweise ist das noch ein Typ, der so ähnlich tickt wie sie. Und ich glaube, so eine Innenperspektive, weil manchmal hat man so einen Glanz von außen und das heißt nicht, dass das von drinnen ganz genauso schön aussehen muss. Und das ist sicherlich etwas, was man auch im Blick haben sollte. Natürlich, das liebe Geld spielt auch eine Rolle. Da gibt es Stipendien, um die man sich regelmäßig sehr frühzeitig kümmern muss. Ich habe das wahnsinnig blauäugig seinerzeit gemacht und habe einfach gedacht, daran soll es nicht scheitern, obwohl ich keine Ahnung hatte, wie ich das Geld zustande bringen sollte. Und es hat dann nachher mit zwei Teilstipendien geklappt. Da habe ich einfach Glück gehabt. Aber da muss man sich rechtzeitig darum kümmern. Es gibt inzwischen immerhin sehr, sehr viele Stipendien. Sie sollten auch nicht Kreativität vermissen lassen mit Blick darauf, ob Sie vielleicht auch von der Law School selbst ein Stipendium bekommen könnten. Ich habe das erlebt bei einer Law School, die ich am Ende nicht auswählen musste. Es war eine super Law School, aber ich hatte danach meine Stipendien, also konnte ich tatsächlich meine eigene Wahl realisieren. Aber es gab eine Law School, die jetzt auch in engerer Wahl war und die mir angeboten hat, mir die Hälfte der Studiengebühren zu erlassen, wenn ich zu Ihnen komme. Ja? Das kann durchaus sein, da brauchen Sie Ihr Licht nicht unter den Scheffel zu stellen. Ich hatte eben schon gesagt, das deutsche Staatsexamen ist international eine sehr, sehr harte Währung. Das bedeutet auch, wenn Sie im deutschen Staatsexamen, keine Ahnung, in Anführungszeichen nur 6 Punkte machen, ja, was ja keine schlechte Note ist, aber das heißt nicht, dass Sie sich vor den Ivy League Schools verstecken müssen. Ja, Sie können sich trotzdem bewerben und Sie haben Ihre Chancen. Ja, und wenn Sie dann mehrere zur Auswahl haben, können Sie tatsächlich auch zwischen diesen Law Schools tatsächlich auch so ein bisschen handeln. Ja, Sie können sagen, liebe Law School, meine Wahl C, ich könnte auch zu meiner Wahl B geben, A habe ich vielleicht nicht bekommen. Wenn ich aber zu dir C gehe, tue ich das nur, wenn ich die Hälfte der Studiengebühren erlassen bekomme. Muss natürlich höflich bleiben, gar keine Frage, aber ich sage es nur deswegen, weil ich das selbst so erlebt habe, dass die Law Schools das teilweise machen, um auch gute Studierende zu bekommen. Und wie gesagt, auch mit einem durchschnittlichen deutschen Staatsexamen gelten Sie dort absolut als guter Student und das dürfen Sie auch ohne Eitelkeit, aber mit einem Selbstbewusstsein dann dort auch anbringen. Und es könnte sein, dass das eine finanzielle Lücke schließt. Es ist nicht gesagt, aber man sollte nichts unversucht lassen, wenn man für sich entschieden hat, dass es eigentlich eine sehr lohnenswerte Sache ist, so ein Masterstudium anzugehen. Wenn ich dann dort bin, jetzt kann ich wiederum nur für den amerikanischen Bereich sprechen, weil das jemand fragt, ist dann der Berufseinstieg auch dort möglich? Habe ich speziell in Amerika erlebt, das machen gar nicht so wenige, auch der deutschen Studierenden, dass sie im Anschluss an den Master das amerikanische Bar Exam machen, also amerikanische Anwaltsexamen. Da muss man nochmal 2, 3 Monate einen Vorbereitungskurs dafür machen, aber dann kann man in New York zum Beispiel direkt als Anwalt einsteigen. Ich hatte das auch geplant und habe es kurzfristig sein lassen, weil ich lieber New York, wo ich es eigentlich machen wollte, dann mehr erleben wollte, als mir das auch noch anzuhängen. Ich habe es deswegen am Ende nicht gemacht. Vielleicht, weil ich schon ahnte, dass ich in die Wissenschaft wollte. Aber sonst sicherlich auch deswegen, weil ich dann relativ kurzfristig gemerkt habe, dass man nicht einfach so dann amerikanischer Anwalt ist, sondern das kostet nicht nur wieder Geld, dieses Bar-Exam zu machen, sondern man muss auch, um dort zur Anwaltschaft zugelassen zu bleiben, muss man regelmäßig dauerhaft an Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen. Und das ist natürlich auch sehr aufwendig, sehr kostspielig. Vor allen Dingen, wenn Sie nur ein paar Monate als Anwalt in New York tätig sein wollen und dann wieder zurück nach Deutschland wollen, dann müssten Sie, um Attorney at Law in New York zu sein, müssten Sie halt über Jahrzehnte hinweg dort immer irgendwelche Fortbildungsveranstaltungen kostspielig absolvieren. Das erschien mir nicht sinnvoll zu sein. Dieser Attorney at Law ist, glaube ich, auch keine Währung, die auf dem deutschen Rechtsdienstleistungsmarkt einen großen Nutzen hat. Deswegen habe ich das gelassen. Und selbst wenn ich Anwalt geworden wäre, die Kanzleien, die bei uns groß sind, die haben natürlich in New York auch ihre Büros und dort können sie auch eine Auslandsstage machen, ohne dort direkt als Anwältin oder Anwalt zugelassen zu sein. Deswegen, ja, sie können den Berufseinstieg im Ausland sicherlich machen, aber sie müssen sich ja überlegen, ob sie das wollen. Das ist kein Selbstzweck. Irgendwann vielleicht während des LLM werden sie auch mal beginnen, ihr weiteres Leben zu planen und die allermeisten kommen am Ende des Tages doch wieder zurück. Wenn Sie nun eine Law School oder einige Law Schools für sich auserkoren haben, sagen, das könnten diejenigen sein, wo Sie das gerne machen wollen, dann, wie gesagt, müssen Sie sich bewerben. Für die amerikanischen Law Schools wiederum kann ich sagen, dass die Bewerbungsfristen so normalerweise im Herbst des Vorjahres ablaufen. Das bedeutet, wenn ich da einsteige im August 2026, dann müsste ich mich so ungefähr bis Oktober, November 2025 beworben haben. Das muss man im Blick haben. Es ist also relativ früh. Man muss auch im Blick haben, dass dann man irgendwie mit den Stipendien auch schon die ersten Anträge stellen muss. Und für beides, Stipendien, aber auch das Studium selbst, muss man im Blick haben, dass man diese Unterlagen nicht einfach mal an einem Wochenende gesammelt hat. Sondern man braucht natürlich ein Motivationsschreiben. Man braucht dann natürlich alle möglichen Zertifikate oder Zeugnisse, die man in seinem Leben gesammelt hat, die braucht man womöglich auch nochmal irgendwo übersetzt und anerkannt. Und das reicht nicht immer, dass Sie zu Ihrer Heimatuni gehen und dort beim Studierendenbüro irgendeinen Stempel runtermachen lassen, sondern manchmal müssen das auch offizielle Stellen sein. So aus meiner Erfahrung war es damals eine zentrale Stelle in den USA, die das Ganze administriert hat. Da musste man das erstmal in Papier dahin schicken. Zugegebenermaßen, das ist schon 15 Jahre her. Hoffentlich hat sich das inzwischen geändert. Habe ich mich leider im Vorfeld dieser Einheit nicht schlau gemacht. Aber das brauchte dort. Und man konnte vorher nicht sagen, wie lange diese amerikanische Institution braucht, um diese ganzen Zertifikate irgendwie zu prozessieren und dann auch grünes Licht von dort zu geben. Das war eine ziemlich heikle Sache. Das würde ich auch nicht 2 Monate vor dem Ablauf der Bewerbungsfrist erst angehen, sondern da wirklich, wirklich mindestens ein halbes Jahr vorher sagen, komm, ich habe meine Zertifikate und meine Zeugnisse schon zusammen. Ich mache diesen Akkreditierungsprozess schon mal. Immerhin dann können von dieser zentralen US-amerikanischen Einrichtung alle Law Schools darauf zugreifen und da möchte ich nicht, dass das irgendwie mit heißer Nadel gestrickt ist. Natürlich gibt es die Situation, dass ich gerade noch das Examen vorher abschließen möchte, da denke ich, so ging es auch bei mir, das konnte ich dann noch nachreichen. Aber ich brauche schon so einen gewissen, eine gewisse Disziplin dabei, rechtzeitig mit diesen Unterlagen anzufangen. Und zu den Unterlagen gehört auch hinzu, und da möchte ich dann leider hinzufügen, Gutachten, Empfehlungen in der Regel von Anwälten und Anwälten, insbesondere aber auch von Hochschullehrern, also von Professorinnen und Professoren. Die sollen auf die konkrete Person zugeschnitten sein. Und das ist, kann ich jetzt aus der Hochschullehrerperspektive sagen, etwas, wozu man sich verpflichtet fühlt, das zu tun, was aber schwierig deswegen ist, weil man die Kandidaten nicht in- und auswendig kennt. Natürlich sollte man nur etwas Positives über sie schreiben. Aber man weiß zugleich, indem man so ein Gutachten schreibt, trägt man bei zu einem System, das verkürzt gesagt die alten weißen Männer geschaffen haben, dafür, dass ihresgleichen sich reproduzieren. Das ist jetzt ein bisschen ketzerischer Einwand von mir. Warum? Ja, weil natürlich die guten Gutachten von den Gerichtspräsidenten und super Hochschulprofessoren, die auch in den entsprechenden Zielland entsprechend bekannt sind, das kriegen natürlich die Leute, deren Papas und Mamas schon in irgendwelchen Netzwerken verbandelt sind. Tendenziell. Und weil das so ist, ja, kann man sich jetzt fragen, wenn es Netzwerkeffekte sind, die dafür sorgen, dass jemand ein gutes Gutachten bekommt, sagt das Gutachten überhaupt noch was aus darüber, ob das eine freundliche und juristisch kompetente Person ist oder nicht? Aus meiner Sicht sagt es wenig darüber aus und dann macht es natürlich auch für mich keine große Freude, diese Gutachten zu schreiben. Ich mache es natürlich trotzdem, man will als Hochschullehrer den Leuten nicht im Weg stehen, aber es ist eine leidvolle Sache für alle Beteiligten und ändern könnten es nur die Law Schools selber, aber die machen es leider nicht. Also muss man da leider als Kandidat Klinken putzen und auch da, wenn man schon Männchen machen muss, um Gutachten zu schreiben, ist es natürlich auch für die Hochschullehrer dann angenehm, wenn diese Frage nicht erst 2 Tage vor der Bewerbungsdeadline kommt, sondern mit einer gewissen Zeit im Vorlauf. Schließlich, letzte Voraussetzung für die Bewerbung, ein Sprachtest. Das hängt von Ihrer in der Schule erworbenen Sprachfähigkeit ab. Ja, ob Ihnen das leicht fällt oder ob es schwer fällt. Aus meiner Sicht tut man sich da mit einer deutschen Schulbildung nicht besonders schwer damit, aber man muss es auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wenn man das aber ernsthaft tut, wird das keine große Hürde sein. Bevor ich zu meinem letzten Punkt auf meinem Zettel komme, nämlich wie läuft das Studium ab, ein kurzer Blick in die Chat-Kommentare, die sich jetzt gerade angesammelt haben. Zum einen, wie sinnvoll ist ein LLM an einer deutschen Uni, der eher allgemein ausgerichtet ist und keine wirkliche Spezialisierung aufweist? Das ist wieder das Thema deutscher LLM. Ich hatte eingangs schon gesagt, das möchte ich jetzt hier eigentlich heute nicht in den Vordergrund stellen. Trotzdem möchte ich die Frage ganz kurz beantworten. Deutsche LLM sind eigentlich berufsbegleitende LLMs und die nützen natürlich dort, wo ich im Beruf dann gelandet und tätig bin. Also wenn ich Kartellrechtler geworden bin, ja, dann nützt mir alles, was kartellrechtlich jetzt gerade auch aktuelle Rechtsprechung aufnimmt und so weiter. Wenn ich da als Kartellrechtler ein LLM zum allgemeinen Wirtschaftsrecht mache, naja, weiß ich nicht. Hat man hoffentlich noch eine schöne Zeit an dem Studienort. Ist aber mit diesen Auslands-LLM an der Stelle nicht zu vergleichen. Dann die Frage, wie die College Parties in den USA sind. Naja, ich gestehe, wenn man als dann schon fortgeschrittener 20er, als Masterstudent, so ging es mir dann jedenfalls, an die Law School kommt, dann ist College schon gelaufen. Ja, Law School ist eine Nach-Bachelor-School. Die Amerikaner nennen das JD, Juris Doctor. Das ist aber kein Doktoratsstudium, sondern das klassische Jurastudium. Aber da haben die den College schon gemacht, ja. Das bedeutet, College spielte keine Rolle bei uns, kann ich deswegen leider nicht aus eigener Erfahrung sagen. Aber sind bestimmt toll. Dann die nächste Frage, haben Sie Erfahrung damit, ob ein LLM an einer Ivy League-Universität anspruchsvoller ist als an einer anderen Universität? Ha, gute Frage. Wie anspruchsvoll ist das? Das bringt mich fast schon zu dem letzten Punkt, Ablauf des Studiums. Meine Erfahrung, es gibt Pflichtkurse und es gibt Wahlkurse, die man sich in den zwei Terms dann irgendwie relativ frei zusammenstellen kann. Die Leute sorgen aber auch dafür, dass man seine Credit Points am Ende des Tages hat. Meine Erfahrung, die Pflichtkurse, das sind eher diejenigen, die nicht von den hochkarätigen Professorinnen geleitet werden, sondern das sind diejenigen von den Lehrbeauftragten, die man auch noch irgendwie unterbringen muss. Ja, da kriegt man natürlich nützlich eine Einführung in das jeweils dortige Recht und man bekommt so ein bisschen methodische Hilfestellung. Es werden aber auch einige andere Themen einem da, die man eigentlich nie unbedingt sonst aus freien Stücken gemacht hätte, einfach untergeschoben, damit die LLMs, diese Masterstudenten, die das Geld zahlen natürlich auch, dass die auch so ein bisschen beschäftigt sind. Immerhin, daneben kann man noch Wahlkurse machen, kann man sich also die feinsten Leute aus dem Professorium heraussuchen oder die spannendsten Themen. Dann schreibt man natürlich auch Klausuren, wobei man sagen muss, also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe noch niemanden erlebt, der da insgesamt durchgefallen wäre. Bei uns ging die Sage, dass sogar jemand mal ein weißes Blatt abgegeben hat. Der ist dann tatsächlich durchgefallen, aber zuvor hatte sich seine Professorin noch für ihn eingesetzt, dass man den doch noch irgendwie durchwinken muss. Und selbst wenn man eine Klausur mal durchfallen könnte, am Ende besteht man eigentlich immer. Bei uns wurde das unterstützt durch ein sogenanntes Pass-Fail-System. Das bedeutet, man kann eigentlich nur bestehen oder verlieren und es gibt jetzt nicht irgendwie so Schulnoten 1, 2, 3, 4 oder 4 bis 18 Punkte, diese Differenzierung noch. Da möchte man diesen Wettbewerb raushalten. Man sagt, der wesentliche Wettbewerb ist die Frage, ob ich überhaupt Zulassung zu dieser Law School bekomme. Und wenn ich diese Hürde übersprungen habe, dann verdienen eigentlich alle, den Abschluss zu bekommen. Und das bedeutet, es ist das reine Bestehen des LLM ist null anspruchsvoll. Das ist natürlich jetzt auch nicht besonders, machen Sie nicht viel aus Ihrem Leben, wenn Sie da nur sitzen. Aber das werden Sie nicht tun. Sie werden halt das machen im Hörsaal oder jenseits des Hörsaals, was Sie interessiert. Und das finde ich auch gut. Heißt auch gleichzeitig an der Ivy League, denke ich mal nicht, dass es irgendwie deutlich viel anspruchsvoller ist als an anderen Unis. Mag es Ausreißer nach oben und unten geben, dafür kann ich jetzt nicht sprechen, aber das wäre sonst vielleicht auch hochmütig von den großen oder bekannten Unis, dass sie sagen würden, da würden jetzt die super schlauen Leute sitzen und es sei nicht ernst zu nehmen, was an den anderen Unis läuft, das würde ich tatsächlich nicht so sehen. Speziell nochmal zur Ivy League hat mir jemand gesagt, das kommt jetzt ein bisschen quer rein, klar gibt es da die umworbeneren, aber es gibt auch Unis, die zur Ivy League gehören und die jetzt nicht so bekannt sind. Zum Beispiel im nördlichen Bundesstaat New York, die Cornell University, hat man jetzt in Deutschland noch nicht so häufig gehört, aber da gibt es eben Kandidaten, die sogar mit deutschen 4-Punkte-Staatsexamen ja dort gelandet sind. Das sollte ihnen Mut machen, insgesamt sich, also durchaus sich was zuzutrauen, sich an guten Unis zu bewerben, wenn sie denn möchten und natürlich auch eine überzeugende Ansprache in ihrer Bewerbung reinzubringen. Damit gehe ich jetzt doch, verletze ich meine eigene Ordnung, gehe, nachdem ich zum Studienablauf gar nicht mehr so viel sagen kann, doch noch zu einem Punkt zurück mit den Voraussetzungen für die Bewerbung, der aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig ist. Jedenfalls die Amis, wenn ich das so generalisieren darf, die mögen es natürlich, wenn man ihnen in das Motivationsschreiben eine Geschichte reinschreibt, nach dem Motto: Mein ganzes Leben folgte diesem roten Faden und der logische Schlussstein für meine großartige Ausbildung ist, dass ich genau bei euch an die Law School komme. Ja? Also das am besten noch Generationen zurückerzählend, was irgendwie die Großeltern schon für Träume hätten und so weiter. Und jetzt bin ich irgendwie vielleicht als Nicht-Akademiker-Kind und so weiter schon weit gekommen und das fehlt mir jetzt noch. Diese vielleicht fast schon ein bisschen zu blumigen Lebensgeschichten. Man darf es nicht übertreiben, aber da so gewissermaßen eine ganz saubere und schöne Motivation anzubieten, weswegen das für mich wichtig ist, das wird jedenfalls, sagt man, in den USA gerne genommen und darum habe ich mich tatsächlich auch seinerzeit sehr, sehr gekümmert. Ebenfalls ist bekannt, jedenfalls damals, inzwischen jetzt nicht mehr so ganz klar, aber wurde auch großer Wert auf Diversität gelegt. Nicht nur zwischen Männlein, Weiblein, sondern auch mit anderen Orientierungen, die jemand mitbringt, oder auch mit anderen Hautfarben, die jemand mitbringt, auch mit anderen nationalen Hintergründen, die jemand mitbringt. Das bedeutet, da hatte man es tatsächlich als Deutscher, gerade vielleicht auch männlich und weiß, eher eine Spur schwerer. Vielleicht ist es mir auch nur deswegen gelungen, weil andere abgesagt haben. Ich weiß es nicht. Aber da wäre mein Tipp, dass sie, naja, also sich vor allen Dingen viel zutrauen, soweit Diversität heute noch gefragt ist, was ich eigentlich ein bisschen hoffen möchte, aber soweit sie sagen, sie erfüllen da ein besonderes Kriterium, weil es jemanden wie sie vielleicht nicht so häufig gibt, dass sie es dann auch durchaus zutrauen, sich vielleicht sogar ein bisschen höher an den Law Schools zu bewerben, als sie sich das sonst zutrauen würden. Ansonsten, es gibt gar nicht so wenige, die haben noch eine zweite Staatsbürgerschaft. Ja, stellen Sie sich vor, Sie sind einerseits haben Sie deutsche Staatsbürgerschaft, gleichzeitig haben Sie aber auch finnische Staatsbürgerschaft oder portugiesische Staatsbürgerschaft oder irgendeine afrikanische oder asiatische Staatsbürgerschaft. Dann sollten Sie wissen, der deutsche Run auf diese LLMs ist immer vergleichsweise groß. Da würde ich dann an Ihrer Stelle, auch wenn mir das nicht so geht, ich habe nur die deutsche Staatsbürgerschaft, würde ich an Ihrer Stelle strategisch betrachtet eher diese andere Staatsbürgerschaft in den Vordergrund stellen. Da glaube ich, sind Ihre Chancen besser, dass sie reinkommen, weil im Zweifel hat wahrscheinlich auch einen Grund, ja. Lieber nimmt man den ersten Usbeken als den siebten Deutschen auf in den LLM. Mag nur jetzt ein sehr subjektiver Ausschnitt sein, aber auch da eine sehr farbenreiche Bewerbung, die dazu führt, dass man sie als eine sehr interessante Persönlichkeit wahrnimmt, die auch den Studienalltag sehr bereichert. Das ist etwas, was sie sehr schätzen. Ich habe nachher mal so um eine Ecke gehört, dass etwas, was bei mir mit den Ausschlag gegeben hat, etwas war, was ich wirklich gar nicht so einschätzen konnte. Ich hatte meine Wahlstation am Ende des Referendariats bei McKinsey & Company gemacht, also der Ihnen allen bekannten Unternehmensberatung. Die hat ja in Deutschland sicherlich unter BWLern einen guten Ruf, aber ist auch, glaube ich, kann man sagen, regelmäßig auch kritisch in der Presse. Also Sie würden jetzt wahrscheinlich aus der deutschen Denke heraus sagen, das ist jetzt nicht der Top-Star-Arbeitgeber und was Besseres gibt es nicht und totales Alleinstellungsmerkmal. Das schien aber, vorsichtig gesagt, damals in den USA zumindest etwas anders zu sein. Und allein, dass ich da gewissermaßen 3 Monate lang als Associate Intern unterwegs war, hat offenbar dazu geführt, dass man gesagt hat, hoppla, wenn der von McKinsey schon irgendwie ausgewählt wurde, kann das so falsch nicht sein. Ja, Glück gehabt wieder. Aber auch da, man kann Glück haben, man kann Pech haben, deswegen sinnvoll Bewerbungen weit zu streuen, um dann tatsächlich auch eine gewisse Auswahl zu haben und nicht davor zu stehen, dass ich mich nur bei meinen persönlichen 3 Top-Law-Schools bewerbe und dann das Pech der Welt habe und mir 3 Absagen einfange. Ja, jetzt bin ich in einen Gewaltmarsch durch meinen eigenen Zettel gegangen. Jetzt schaue ich noch mal rein, was da im Chat noch offen geblieben ist und sehe zunächst eine Frage, wie das ist mit den Studiengebühren. 100.000 Euro in den USA und 30.000 Euro in UK veranschlagt werden. Kann sich das jemals finanziell auszahlen? Eine ganz ausgezeichnete Frage. Gott sei Dank waren es bei mir damals nicht so viel. Auch da habe ich einfach nur Glück gehabt. Ich hatte noch einen guten Wechselkurs. Auch da muss man Glück haben. Es hat für mich, glaube ich, sogar weniger als die Hälfte gekostet. Und dann hatte ich die Stipendien. Ich nehme an, dass die Stipendien inzwischen auch großzügiger geworden sind, wenn denn die Studiengebühren steigen. Also muss man sich, würde ich mich da wirklich bewerben, bewerben, bewerben. Es gibt inzwischen auch nicht nur die Stiftungsstipendien, es gibt auch die Stipendien für so Teile von Kanzleien, die sagen, irgendwie, wer bei uns danach eine gewisse Zeit arbeitet, dem finanzieren wir das. Ich meine, ich hätte sogar mal gehört, irgendwie, du arbeitest 3 Jahre in einer Großkanzlei und eines dieser Jahre bist du eben dann auf diesem LLM und dann kriegst du halt bei den anderen beiden nur das halbe Gehalt, aber in der Großkanzlei ist es ja. Ist das halbe Gehalt ja immer noch viel, ja? Da wäre ich kreativ, ja? Und dann ist mein gewissermaßen Privataufwand beträgt dann nicht mehr 100.000 Euro, sondern nur noch einen Bruchteil davon. Also würde ich zunächst mal nach Möglichkeiten suchen, diesen Privataufwand zu minimieren. Wenn ich natürlich irgendwie da keinen Erfolg habe, ich kriege kein ordentliches Stipendium und habe dann einen Privataufwand von 100.000 Euro, ja, da sind vermute ich jetzt mal aber schon auch Lebenshaltungskosten reingerechnet. Würde mich wundern, wenn jetzt die Studiengebühren inzwischen so hoch wären. Ja, dann muss man das überlegen. Als Ökonom würde ich sagen, ich muss diesem monetären Aufwand 100.000 Euro und dem Zeitaufwand ein Jahr, den es, glaube ich, locker rechtfertigt, den Nutzen gegenüberstellen. Welchen Nutzen bringt mir das? Welchen Nutzen bringt es mir vielleicht, wenn Sie das wollen, in einer Kanzlei, wenn ich den entsprechenden LLM da anbieten kann? Wie kann ich diesen Nutzen versuchen, auch in einer Geldzahl zu erfassen? Puh, weiß ich nicht. Also 100.000 Euro scheinen es mir nicht zu sein, ja. Also ich kriege keinen Mehrverdienst von 100.000 Euro hin, nur deswegen, weil ich einen tollen LLM mitbringe. Ein Mehrverdienst innerhalb der ersten 6 Berufsjahre von 30.000 Euro vielleicht schon, könnte ich mir vorstellen. Was könnte dann die offenen Restbetrag noch irgendwie rechtfertigen, wenn also nach diesem Zusatznutzen vielleicht für die anwaltliche Tätigkeit noch 70.000 Euro Privataufwand, den ich noch nicht irgendwie gerechtfertigt habe, offen bleiben. Naja, es ist schon für mich, sage ich mal, ein Jahr, an das ich sehr, sehr gerne zurückdenke. Ich habe heute noch einige Freundschaften aus dieser Zeit. Ich habe El Eindrücke und Erlebnisse aus dem Land, die ich wirklich nicht missen möchte, die man schwer in Geld quantifizieren kann. Ganz schwer. Man könnte versuchen, sich, um es in ein Verhältnis zu rücken, sich zu überlegen, kreativ zu sein, sich zu überlegen, was werde ich als Jurist im Laufe meines Lebens an Geld verdienen? Ja, können Sie hochrechnen. Hängt natürlich sehr vom Job ab. Ja, wenn Sie vielleicht ganz grob im Schnitt 100.000 Euro im Jahr machen, ich sage jetzt mal der Einfachheit halber nachsteuern und dann arbeiten Sie irgendwie 35 Jahre, dann verdienen Sie 3,5 Millionen im Jahr ohne Zinseffekte. Das ist jetzt also sehr, sehr stark verkürzt. Ja, aber wir sind auch nur in einer Näherung. Und dann könnte ich halt sagen, jetzt sind noch 70.000 Euro zu rechtfertigen an Aufwand. Ja, wie viel glücklicher werde ich in meinem Leben sein, gegeben, dass ich weiß, dass ich aber dieses Geld tatsächlich auch verdienen werde? Wird das dann auch übrig sein im Laufe meines Lebens? Vielleicht gibt es natürlich auch Eltern, die sagen: Komm, wenn es dir so viel wert ist, ich habe dir nie ein Auslandsjahr im Studium in der Schule finanziert, ich lege da auch noch was dazu. So würde ich mich bemühen, mich dem Finanzthema zu nähern. Und ich möchte nicht sagen, dass man das um alles in der Welt hinbiegen muss. Diese Beträge, die Sie jetzt auch selbst gesagt haben, mit dem 100.000 Euro, das ist schon sehr, sehr viel Geld. Und das ist gerade investiert zu einer Zeit, wo Sie wahrscheinlich auch noch relativ viel Geld brauchen. Das nächste, was Sie dann machen, ist der Berufseinstieg. Werden Sie vielleicht ordentlich was verdienen, aber dann werden Sie vielleicht irgendwann eine Familie gründen, dann brauchen Sie Geld. Und so richtig, wenn Sie vermögend werden und das nicht schon von Hause aus sind, dann sind Sie das vielleicht eher so mit Mitte 50. Also so einfach gibt man das Geld nicht her. Es ist insofern eine individuelle Abwägung. Aber verkriechen Sie sich da nicht hinter der Abwägung, sondern überlegen sich, was sind die Alternativen? Das scheint mir insbesondere bei Entscheidungsproblemen eine gute Herangehensweise zu sein, dass ich sage, nun gut, wenn ich jetzt die Chance hätte, irgendwie an der Columbia in New York ein Studium zu machen mit einem Privataufwand von 70.000 Euro, den ich anders nicht rechtfertigen kann für ein Jahr, was sind die Alternativen? Und dann kriege ich vielleicht raus, ja, meine Fantasie in Neuseeland kostet es nur die Hälfte. Ist das nicht vielleicht in anderer Weise eine sehr bereichernde Zeit? Oder ich habe Leute gehört, die in Polen einen wunderschönen LLM gemacht haben. Natürlich ist es eine andere Art von Bildung. Sie werden andere Menschen vielleicht dort kennenlernen, aber es wird sicherlich kulturell in anderer Weise, aber genau so im gleichen Maße bereichernd sein. Das würde ich versuchen, einfach einander ganz unvoreingenommen gegenüberzustellen. Und dann kann hinten dabei rauskommen, nee, es müssen die USA sein und irgendwie kriegen sie das Geld mobilisiert. Sie wollen es sich einfach geben. Kann sein. Aber Sie haben es sich zumindest gut überlegt und vielleicht kommt eben auch raus, dass Sie ein LLM in Krakau machen oder dass Sie ein LLM, keine Ahnung, in der Türkei machen oder dass Sie irgendwie nach Indien gehen. Da gibt's, es gibt aller in der ganzen Welt ganz, ganz spannende Länder und da glaube ich, sollte man mit einem offenen Mindset rangehen, weil man ja gerade dieses Jahr auch nutzen möchte, um ganz viele neue Ideen, Einfälle und Begegnungen zu bekommen. Eine weitere Frage, die ich jetzt sehe, ist, ob der LLM Sinn macht, wenn man bis zum zweiten Examen lange gebraucht hat. Ja, lange ist relativ. Ich frage jetzt gar nicht zurück, wie viel das sein kann, ja, aber lange würde ich jetzt vielleicht mal sagen, schnell wäre bis zum zweiten Examen in 6 Jahren, lange wäre vielleicht schon 10, 11, 12 Jahre. Ich würde es vielleicht auch ein bisschen von der privaten Situation abhängig machen. Wenn ich weiß, ich möchte mich da bald irgendwie setteln, dann mag ein LLM quer kommen. Wenn ich irgendwie denke, dafür ist noch nicht die Zeit und die Alternative wäre, dass ich bei einer Großkanzlei die Nacht zum Tage mache, dann würde ich immer sagen, Großkanzlei können Sie immer noch, machen Sie lieber den LLM im Ausland. Und auch da meine eigene Erfahrung, so wenn man auf die Jahre zurückblickt, die meisten Leute werden wahrscheinlich irgendwo keinen ganz streamgeleinten Lebenslauf haben, werden irgendwo mal in Anführungszeichen Jahre verloren haben oder Jahre, die sie jetzt im Lebenslauf nicht so ausweisen können, wo sie aber ganz andere neue Dinge wieder haben kennenlernen können. Wenn Sie sagen, das ist ein lohnenswertes Jahr, würde ich sagen, egal was Sie jetzt bisher verwendet haben, die Ökonomen würden sagen, sunk cost, ja, was war, das ist sowieso weg, ja. Überlegen Sie in die Zukunft gerichtet, ist das etwas, eine Erfahrung, die Sie in Ihrem Leben noch mitnehmen möchten? Und dann scheint mir der Zeitpunkt jetzt besser zu sein, als in 10 oder 20 Jahren. Wahrscheinlich war das jetzt gar nicht alles, was man zu einem Auslands-LLM sagen kann. Und trotzdem besplaine ich Sie jetzt schon seit 50 Minuten. Ich glaube, Sie haben einiges gehört, was mich damals umgetrieben hat, wo ich sagen würde, das würde ich vielleicht heute wieder ähnlich machen oder die und die weitere Überlegung würde ich heute noch mal anders anstellen. Ich ergänze jetzt noch kurz aus dem Stream. Ja, ich hatte gesagt, tendenziell nach dem zweiten Examen, um die Pflicht durchzuhaben, bevor ich die Kür mache. Und ansonsten war ich eigentlich gerade dabei, das abzumoderieren. Aber das muss deswegen nicht das Ende jetzt dieses Videos sein. Wir haben hier einfach mal ein paar Gedanken gesammelt. Ich möchte Sie, jetzt ist der Kreis etwas größer als beim Einstieg in das Video, nochmals ermutigen, sich für diese Lifehack-Jura-Playlist einzutragen. Ich werde mich bemühen, das jeweils am ersten Freitag eines Monats um 12 Uhr anzusetzen. Aber schon am nächsten ersten Freitag im Monat fällt das in die Faschingsferien. Da weiß ich nicht, ob ich es vielleicht mal verlegen müsste. Und wenn Sie es abonniert haben, dann sehen Sie ja, für wann ich den nächsten Stream ankündige. Ebenfalls können Sie mir sehr gerne zurufen per Mail an martinfries@businessschool-berlin.de oder per Kommentar zu dem dann gleich online stehenden Video, welche weiteren Themen Sie gerne im Rahmen eines solchen Lifehack besprochen hätten. Da werde ich mich bemühen, das im Laufe des Jahres und gerne auch der nächsten Jahre weiter durchzuarbeiten. Und da glaube ich, gibt es ganz, ganz viele spannende Dinge und da bin ich aber eben auf Ihre Anregungen auch gespannt. Und was immer es zu ergänzen gibt, jetzt zu dieser Einheit, die ich heute pilotiert habe. Jetzt nicht in den Live-Chat machen, weil den werde ich gleich schließen. Der steht dann nicht mehr offen zur Verfügung. Aber dann haben Sie die Möglichkeit, das dann aufgezeichnete Video zu kommentieren. Und diese Kommentare sind dann auch darauf sichtbar. Und darauf werde ich auch für alle Punkte, die wir jetzt vielleicht noch offen gelassen haben, reagieren und Ihnen eine Antwort geben. Dann bleibt mir, wenn Sie es nicht so gut fanden heute, dass ich mir wünsche von Ihnen, dass Sie mir vielleicht eine Nachricht schreiben, was ich noch anders machen kann. Wenn Sie es gut fanden, fände ich es total toll natürlich, wenn Sie dieses Format empfehlen würden. Ich hatte einfach in den letzten Wochen zu viel zu tun, um ordentlich Werbung dafür zu machen. Freut mich aber trotzdem, dass sich hier eine Gruppe versammelt hat. Und dann bin ich gespannt, ob sich dieses Format dann etabliert und wir dann auf diese Weise weiter am Ball bleiben. Ich jedenfalls denke, das könnte eine gute Sache sein. Danke nochmal den beiden BSP-Studierenden für die Anregung und wünsche Ihnen jetzt einen schönen Tag und ein schönes Wochenende.